wir leben dürfen. Vater, ich möchte dich bitten, dass wir hier heute unsere Ohren auf dich ausgerichtet haben, dass wir hier hören und empfangen, was du zu sagen hast. Dir sei alle Ehre. Amen. Das Beste oder nichts, das ist nicht nur ein Zitat von Gründer Gottlieb Daimler, es erinnert uns auch an die Lebensrealität vieler Menschen, welche nach dem Motto leben, ich muss der Beste sein. Ich muss der Beste sein, das erinnert mich an die ein oder andere Stelle in meinem Leben. Ich erinnere mich an die Grundschule. Wir schrieben eine Schulaufgabe und aus dem Augenwinkel sah ich, dass einer meiner Mitschüler aufstand, um die Schulaufgabe nach vorne zu geben. Was passierte ist, ich sprang in die Senkrechte, nahm eine Probe, rannte nach vorne, um die Probe abzugeben, weil ich wollte der Beste sein. Also in Punkten hatte ich schon resigniert, von dem her musste ich in Schnelligkeit der Beste sein, der als erstes die Schulaufgabe abgibt. Ich erinnere mich aber auch an andere Geschichten. Mein Papa erzählt immer, dass ich, wenn ich am Verlieren war, die Spielregeln geändert habe. Ich kann mich daran natürlich nicht erinnern, aber es steht mal so im Raum. Ich erinnere mich an mein erstes Training beim Fußball. Wir haben in der Schule in der Pause Fußball gespielt und einer hat mich gefragt, ob ich nicht kommen will. Es war Winter, wir waren in der Halle und ich war ein kleiner Bub. Es war E-Jugendtraining, es gab eine E2, da waren die jüngeren und schlechteren Spieler und es gab die E1, da waren die älteren und besseren Spieler. Was passierte ist, ich wurde eingewechselt, ich bekam den Ball als E2-Spieler, ich trippelte die E1-Spieler aus und schoss ein Tor. Das war eine coole Sache, das Problem war, der Torschütze musste immer auf die Bank. Also musste ich wieder warten, bis ich wieder rein durfte, nahm wieder den Ball, trippelte wieder die Leute aus und schoss das nächste Tor. Ich wollte einfach der Beste sein. Jahre später, ich entschied mich Graffiti zu sprühen. Hab das vielleicht 2 Jahre gemacht und wir waren mit mehreren Kumpels in Heidelberg bei bekannten Leuten in diesem Bereich. Und mein Freund, der hat seit über 4 Jahren Graffiti gesprüht. Und doch hab ich das Lob bekommen von denen, die so gut sind und nicht er. Wie ist es heute? Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich habe mich einfach entschlossen, nicht mehr zu verlieren. Nein, Spaß beiseite. Kennst du auch das Bestreben, der Beste sein zu müssen? Die Aufgabe möglichst perfekt zu machen? Immer und überall der Beste oder die Beste zu sein? Wie kommt es eigentlich zu dieser Haltung? Wie kommt es zu diesem Bestreben? Ich glaube, es fängt ganz früh an. Als Kinder merkt man relativ schnell, dass derjenige am meisten geliebt ist, der die Dinge am besten kann. Und so wünscht man sich doch Lob und Anerkennung. Und wenn das der Weg ist, weil man was gut kann, wenn man dann Lob und Anerkennung bekommt, ja, dann will man sich anstrengen, um Lob und Anerkennung zu bekommen. Und der Schritt ist dann nicht mehr weit, dass wir auf einmal unseren Wert durch unsere Leistungen bekommen und dass diese Leistungen unser Sein bestimmen, dass die unseren eigentlichen Wert bestimmen. Wir wollen genauso gut sein wie die anderen. Aber das hält nur eine kurze Phase und dann entdecken wir wollen besser sein wie die anderen. Und wie schaut es heute aus im Zeitalter des Internets? Früher hat man sich mit 5 oder 10 Leuten verglichen aus seinem Dorf, heute vergleicht man sich mit Hunderten und Tausenden. Geht ja so schnell in dieser heutigen Welt. Wir wollen der Beste sein. Das Problem ist, wir geraten eigentlich in einem ewigen Kampf mit uns selbst, weil wir so oft ein Ideal ansetzen, das wir erstreben wollen, wo wir aber auf Dauer gar nicht durchhalten können. Vielleicht schaffen wir es mal, in einem Bereich richtig gut zu sein. Und doch entdecken wir, das befriedigt uns nur kurzfristig, weil, Achtung, jetzt kommt ein Klischee, irgendwo gibt es einen Chinesen, der es besser kann. Es könnte ja auch irgendjemand irgendwo geben, der noch einen Tick besser ist als ich. Und auf einmal haben wir ein ganz schön großes Problem. Wir legen uns selbst einen enormen Druck auf und sind ständig konfrontiert, scheitern zu können. Und wie oft werden wir selbst unseren größten Kritikern, die eigentlich nur liebesbedürftig sind. Ständig der Beste sein zu müssen, alles perfekt machen zu wollen, das ist eine wirklich große Gefahr. Ich glaube, Perfektion ist nicht für Menschen. Wir sind eben keine Maschinen. Wir haben Fehler. Und spätestens dann, wenn wir müde sind oder verliebt sind oder hungrig sind, dann können wir auf einmal dieses Niveau, was wir an uns selbst verlangen, nicht mehr aufrechterhalten, weil es dann noch so Störfaktoren in uns gibt. Ich glaube oder hoffe, ihr wisst, wovon ich rede. Und dann gibt es noch so die Momente, wo man sich so richtig doof anstellt, wo man als Weltmeister gegen Mannschaften spielt, die echt schlagbar sind. Julia Cimarron schreibt, Perfektion ist die Weigerung, sich die Erlaubnis zu geben, sich nach vorne zu bewegen. Das hört sich erstmal komisch an. Perfektion ist die Weigerung, sich die Erlaubnis zu geben, sich nach vorne zu bewegen. Was ist gemeint? Wir haben so oft dieses Bestreben, es perfekt machen zu wollen, der Beste sein zu wollen, dass wir Angst haben, neue Dinge auszuprobieren. Weil wir könnten ja Anfängerfehler machen. Wir könnten entdecken, hey, da gibt es andere, die besser sind als wir. Und was passiert ist, wir fangen jetzt gar nichts Neues an. Wir resignieren schon. Und schließlich könnte man uns ja für einen Drückeberger halten, wenn wir auf einmal entdecken, hey, wir sind ganz normal und nicht überall der oder die Beste. Ich muss der Beste sein. Diese Begegnung finden wir auch schon in der Bibel. Wir schauen ein Beispiel an. Ich denke insbesondere an König Saul. König Saul hatte sich von Gott abgewandt. Er hat eigenmächtig gehandelt. Er war ungehorsam. Er hat gedacht, er kann Gottes Stimme ignorieren und doch sagen, hey, ich habe alles so gemacht, wie du es gesagt hast. Der hat gedacht, ich bin zwar nur der König, aber ich verhalte mich wie ein Priester. Das Problem war, Gott war damit nicht so einverstanden. Und Gott sagte irgendwann, hey, Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigensinn so schlimm wie Götzendienst. Weil du dich von mir abgewandt hast, werde ich mich von dir abwenden und du wirst nicht länger König sein. Weiter lässt Gott Saul ankündigen, dass er dieses Königtum vom Volk Israel in die Hand eines anderen geben wird. Währenddessen wurde der Prophet, er hieß Samuel, zu David geschickt. Das war so ein kleiner Hirte und der sollte ihn zum König salben. So war das damals. Aber dieser Thronwechsel, der erfolgte noch nicht sofort. Und doch war schon eine Veränderung sichtbar, weil der Geist Gottes, der zuvor auf König Saul war, war auf einmal nicht mehr auf ihm. Und Saul entdeckte, so cool ist es nicht, ohne Gott zu leben. Was passierte ist, er wurde immer wieder gequält und sie suchten nach jemandem, der es schaffte, diese Qual zu beenden. Und wen fanden sie? Sie fanden diesen kleinen David, der gelernt hatte, Harfe zu spielen. Und wenn der in die Tasten reinschlagte, dann passierte es, dass dieser Geist ruhig wurde, der König Saul so quälte. Aber David war nicht nur ein Musiker, sondern David war zugleich jemanden, der im militärischen Bereich sehr geschickt war. Wir lesen, dass er als kleiner Bub gegen den Riesen Goliath kämpft und gewinnt. Die Geschichte geht folgendermaßen weiter. Saul merkt, dass egal was David macht, ihm gelingt. Und ich glaube, ihr könnt euch die Reaktion vorstellen, Saul ist nicht so erfreut darüber. Saul ist neidisch. Saul ist zornig. Er ist eifersüchtig, weil er selbst will doch der Beste sein. Was will dieser David? Und ich glaube, er ahnt richtig, dass David derjenige sein wird, den Gott schon als König vorherbestimmt hat. Und Saul wird zornig. Saul hatte seine Chance. Saul wurde immer wieder gewarnt, aber er hat es verbockt. Ja, und selbst als er aufgefordert wurde, sein Leben zu verändern, war seine Reaktion, ja, ich habe falsch gehandelt, bitte segne mich, dass es alle sehen. Da war keine Umkehr, da war keine Bereitschaft, sich wirklich zu verändern, sondern eigentlich ging es ihm nur um seinen eigenen Ruhm. Eigentlich ging es ihm darum, der Beste zu sein. Und das trieb ihn so weit, dass er anfing, David töten zu wollen. Der erste Versuch missglückte. Der zweite Anschlag war, David durfte nicht mehr in seine Nähe kommen. Er sollte irgendein Heer anführen, aber mehr auch nicht. Und wieder musste König Saul beobachten, dass egal was David tat, es gelang ihm. Der zweite Mordversuch folgte. Mir ist bewusst, dass nicht jeder, der Beste sein will, gleich zu solchen Methoden greift. Ist auch gut so. Aber doch, setzen wir uns und andere nicht so oft unter Druck, weil wir der Beste sein wollen? Und merken dabei, dass die Unzufriedenheit immer mehr zunimmt. Und verpassen zu begreifen, dass wenn wir in einem Bereich der Beste sind, wir wegen der Zeit, die wir darin investieren, in einem anderen Bereich ihn vernachlässigen, nicht mehr ausgewogen sind. Ich glaube, es ist eine sehr gute Sache, nach hervorragenden Leistungen zu streben. Aber doch muss all das in einem gesunden Rahmen erfolgen, dass es funktioniert. Und so möchte ich mit euch einen zweiten Gedanken anschauen. Der erste Gedanke war, ich muss der Beste sein. Der zweite Gedanke heißt, ich gebe mein Bestes. Wie wäre es wohl Esra ergangen, wenn er sich mit Mose verglichen hätte? Esra, nur ein Schriftgelehrter, aber Mose, der große Prophet. Esra studierte die Schrift Tag für Tag. Mose hörte Gottes Stimme, sah ihn von Angesicht zu Angesicht. Esra, durch die Schrift von Gott geleitet. Mose machte das im Dialog mit Gott aus. Esra hörte kein einziges Mal die Stimme Gottes. Mose aber immer wieder. Mose führte ein Millionenvolk durch viele Gefahren. Esra hingegen eine kleine Truppe mit den Genehmigungen. Mose legte sich mit demjenigen an, der die Genehmigung hätte austeilen können. Esra aber war davon abhängig. Esra nahm alte Tempelgeräte mit. Mose die Bundeslade, also die Gegenwart Gottes. Esra musste Essen einpacken. Mose bekam Essen vom Himmel geliefert, Tag für Tag. Esra hat kein einziges Wunder erlebt. Mose hat selbst dann noch Wunder erlebt mit seinem Stab, wenn er ungehorsam war. Hey, wie wird sich Esra gefühlt haben, wenn er sich mit Mose verglichen hätte? Hey, wenn er gesagt hätte, hey, Mose ist der Maßstab, hey, der hätte keine Chance gehabt. Ich glaube, der Punkt ist, es ist vollkommen egal, ob du ein Mose-Typ bist oder ob du ein Esra-Typ bist. Die Frage ist, gibst du dein Bestes in dem Bereich, wessen Typ du bist? Es geht nicht um dein Wissen, es geht auch nicht in erster Linie um dein Können. Sondern die Hauptfrage ist, welchen Raum hat Gott in deinem Leben und was darf er durch dich tun? Bist du dabei, dass er das Beste aus dir herausbringen kann, aus deinen Möglichkeiten? Nicht der Beste zu sein, aber sein Bestes zu geben? Und das wird einen Unterschied machen. Ich glaube, das ist ansteckend und motivierend, wenn wir uns ins Reich Gottes investieren, wenn wir unser Bestes geben, wenn die Leute merken, hey, die strengen sich an, aber sie verurteilen sich auch nicht für ihre Grenzen. Sie haben beides im Blick. Ich möchte euch einladen, in der Life Church Ansbach euer Bestes zu geben. Es ist so gefährlich, auf Sparflamme seinen Glauben zu leben, seine Mitarbeit auf Sparflamme zu halten. Die Beteiligung, die Investition auf Sparflamme zu halten, auf Autopilot zu schalten, zu sagen, von A nach B muss ich einfach nur Schritt C tun und dann komme ich an. Hey, Reich Gottes, Leben ist so flexibel, es ist nicht immer die gleiche Methode, um zum gleichen Ziel zu kommen. Es ist nicht statisch, manchmal muss man sich verändern. Ich möchte euch einladen, euer Optimum zu geben, euer Bestes. Nicht das Maximum, also nicht alles. Nicht, ihr müsst alles geben, egal was bei rauskommt danach oder nicht. Nicht, ihr müsst euch aufopfern und wenn ihr danach tot umfällt, ist egal. Nein, euer Optimum und nicht das Maximum. Ich möchte euch einladen, den Perfektionismus wegzulegen, der in den Burnout treiben würde und stattdessen diese Kultur der Exzellenz, ich gebe mein Bestes, das umzusetzen. Zu akzeptieren, wo andere was besser können und das zu nutzen, die Grenzen wahrzunehmen. Aber zugleich auch zu bedenken, Qualität ist kein Zufall, sondern es ist das Ergebnis durchdachter Absicht. Es ist das Ergebnis ehrlicher Anstrengung, intelligenter Leistung und einer Wahl zwischen einer Vielfalt von Möglichkeiten. Und zugleich habt die verschiedenen Lebensbereiche im Blick. Nur in der Gemeinde das Beste zu geben, und dabei geht die Ehe kaputt oder die Kinder missglücken, also die Erziehung der Kinder missglückt, hey, das ist nicht zielführend. Dann hast du nichts gewonnen. Beides. Ich möchte euch einladen und Mut machen. Gebt euer Bestes. Aber zugleich, davon hängt euer Wert nicht ab. Und das führt uns zum dritten Gedanke. Der erste war, ich muss der Beste sein. Der zweite Gedanke war, ich gebe mein Bestes. Der dritte Gedanke ist, ich bin wertvoll, egal ob ich der Beste bin oder nicht. Clemens Brennato fragte seine Frau, gnädige Frau, wie sieht Gott mein Leben an? Ihr merkt schon, es ist eine etwas ältere Zeit, diese Sprache. Sie antwortete, mein Herr, Gott sieht dir Leben an wie eine Perle, die auf die Erde gefallen ist. Gott sieht dein Leben an wie eine Perle, die auf die Erde gefallen ist. Diese Antwort beinhaltet zwei Punkte. Erstens, Gott sieht dich an wie eine Perle. Du bist kostbar. Du bist wertvoll. Du bist gut gemacht. Du bist einzigartig. Du bist genial, so wie du bist. Aber genau diese Perle ist auch in den Dreck gefallen. Ist auch umgeben von Schuld, von Sünde, von Weggehen von Gott, von es meinem besser zu können. Und beides gehört zusammen. Mal ehrlich, was macht euch als Menschen wertvoll? Wie viel bist du wert? Jetzt könnte man sagen, als Humankraft ist man laut dem Buch, wie viel bin ich wert, ist man als Humankraft 1,2 Millionen Euro wert. Die Antwort des Biologen würde anders ausschauen. Der Mensch besteht aus 60% aus Wasser, 5% Mineralstoffe, circa 210 Knochen, Materialwert 7 Euro. Wie viel bist du wert? Jetzt kannst du sagen, okay, am 24.12.2018 weiß ich wieder, wie viel ich wert bin, weil dann sehe ich, welche Geschenke ich bekomme oder eben auch nicht bekomme. Wie viel bist du wert? Und wovon hängt dieser Wert ab? Ist dieser Wert sicher? Oder kann es auch so eine Art Wertkrise geben und auf einmal ist alles anders? Was, wenn der persönliche Kurs fällt? Wie viel bin ich wert? Ich habe euch etwas mitgebracht. Wie viel ist das wert? 20 Euro? Wie viel ist es jetzt wert? Wenn ich draufspucke, wie viel ist es jetzt wert? Wenn ich es auf der Toilette, nein, ihr stellt es euch nicht vor. Wie viel ist es dann wert? Und wie viel bist du wert? Falsche Antwort. Möchte jemand die 20 Euro haben? Ja, komm her, Ben, hol sie dir. Hey, es ist ganz egal, ob du dich zerknittert fühlst. Es ist ganz egal, ob du denkst, dass die Leute dich angespuckt haben oder ob du denkst, sie haben sich wie der Letzte behandelt. Es ist ganz egal. Dein Wert ist davon abhängig, wie viel jemand bereit ist, für dich zu geben. Dein Wert ist abhängig davon, wie viel jemand bereit ist, für dich zu geben. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, Jesaja 43. Aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen Jakobs, der euch zu seinem Volk gemacht habt. Habt keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wenn du durchs tiefe Wasser oder durch reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätest, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung. Ägypten, Äthiopien und Seba. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dich am Leben zu erhalten. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Gott gibt uns einen Blankoscheck. Unser Wert ist davon abhängig, was jemand bereit ist, für uns zu geben. Und Gott, der das Universum erschaffen hat, ist bereit, war bereit, seinen Sohn Jesus zu geben, damit du leben kannst. Dein Wert ist nicht abhängig, ob du der Beste bist oder nicht. Dein Wert ist nicht abhängig, ob du überhaupt in irgendeinem Bereich der Beste deiner Familie bist oder nicht. Dein Wert ist nicht davon abhängig, wie viele Menschen dir was tun, ob sie dich loben und ehren und feiern oder ob sie dich zerknittern, anspucken, auf den Boden werfen und als Fußmatte benutzen. Dein Wert ist davon abhängig, dass Gott seinen Sohn gab, damit du leben darfst mit ihm. Das bestimmt deinen Wert. Und bitte versuch nicht, jemand anders zu sein. Wenn du nicht der Du bist, wer ist dann der Du? Wenn du nicht der Du bist, wer ist dann der Du? Dein Wert ist nicht abhängig, ob du der Beste bist oder nicht. Aber ich möchte dich zugleich einladen, werde zu der besten Variante des Dus, die es geben kann. Sei nicht mit weniger zufrieden. Nicht, weil du der Beste sein musst, aber sei nicht mit weniger zufrieden. Und ich möchte euch einen genialen Gedanken erzählen. Du bist nicht alleine unterwegs. Ich erzähle euch eine antike Fabel. Die Nachkommen der alten Geschlechter in Rom, das waren die Patrizier. Also nachdem es keine Könige gab, nahmen die Ämter und die Vorrechte ein. Es gab aber auch Nachkommen der Zugewanderten, das waren die Plebejer. Sie hatten keinen Anteil an der Regierung, sie hatten keinen Anteil an den Beamtenstellen. Sie waren für den Krieg zuständig und für Steuerzahlen. Und damals in Rom, man führte viele Kriege. Das Problem war, die Soldaten kamen vom Krieg zurück und sollten danach Steuern zahlen, aber sie hatten ja gar keine Chance, Geld zu verdienen, um die Steuern zu zahlen, weil sie ja Krieg führten. Und irgendwann hatten sie die Schnauze voll. Die haben gesagt, jetzt werden wir genug von den Patrizier ausgenutzt. Wir wollen nicht mehr. Und sie zogen sich auf den damals heiligen Berg zurück und protestierten. Jetzt merkte der Senat auf einmal, hey, das mit dem Krieg führen ohne Soldaten, das funktioniert auch nicht. Und wenn wir als Beamten das versuchen, da kommt nichts Gutes bei raus. Sprich, sie hatten auf einmal ein richtig großes Problem. Und sie entschlossen sich, einen abzusenden, der zu ihnen nach oben gehen soll, um mit ihnen zu verhandeln. Und sie sandten einen, der eigentlich sehr angesehen war. Er hieß Menenius Agrippa. Er wurde vom Volk erst einmal murrend empfangen. Aber dann gelang es ihm durch ein Beispiel, die Situation zu veranschaulichen. Einst empörten sich die Glieder des Körpers gegen den Magen, weil sie gesagt haben, der Magen tut ja gar nichts, während sie immer arbeiten müssen. So weigerten sie sich, den Magen irgendeinen Dienst zu tun. Die Hände wollten keine Speise mehr zum Mund führen. Der Mund wollte die Speise nicht mehr aufnehmen, dass sie zum Magen gelangte. Das war ihr Plan. Doch das Problem war, während sie es ausführten, wurde ihre eigene Kraft immer schwächer. Auf einmal merkten sie, der Magen tut auch was für sie, nicht nur sie für den Magen. Und auf einmal merkten sie, alleine kriegen wir das auch nicht hin. Sie stellten ein paar Bedingungen auf und dann versöhnten sie sich. Diese Geschichte hatte in der Zeit Jesu jeder in den Ohren. Und Jesus vergleicht die Gemeinde als ein Leib, wo es verschiedene Körperteile gibt, aber wo nicht der eine sagen kann, ich als Auge bin jetzt mehr wert als die Hand. Oder ich als Hand möchte lieber ein Fuß sein. Das funktioniert nicht. Diese Geschichte lehrt uns, dass jeder seinen Platz hat und am besten tut jeder auch seinen Platz einnehmen. Weil wenn die Hand nicht mehr die Hand ist, dann wird es schwierig, wenn man mit dem Fuß auf einmal Dinge in die Hand nehmen muss. Ja, ich meine, manche Dinge sind möglich. Ich meine, die Füße können riechen, die Nase laufen, aber doch ist es insgesamt ein bisschen begrenzt, was da ein Austausch möglich ist. Und nicht immer sind es die besten Varianten. Keiner kann es alleine. Als Gemeinde, als Pastor sage ich, ich kann es nicht alleine. Wir brauchen einander, wir brauchen, ist, dass wir uns mit unseren Stärken helfen. Und das Geniale ist, unser Wert hängt davon ja gar nicht ab, weil ihr wisst, Jesus ist für uns gestorben. Wisst ihr noch die drei Punkte, die wir bis jetzt hatten? Erstens, ich muss der Beste sein, okay? Zweitens, ich gebe mein Bestes. Drittens, genau, ich bin wertvoll, egal ob ich der Beste bin oder nicht. Und jetzt einen vierten und letzten Gedanken. Ich will das Beste aus anderen rausholen. Gerade wenn du Mitarbeiter anleitest, wenn du ein Leiter bist, dann hast du die Möglichkeit, alles alleine zu tun. Aber vielleicht würdest du dann über früher oder später zu dem Entschluss kommen, wie der Maurer aus folgender Geschichte. Der Maurer versuchte, eine Ladung von 250 Kilo Ziegelsteine vom Dach eines vierstöckigen Gebäudes nach unten zu befördern auf dem Bürgersteig. Das Problem war, er wollte es alleine tun. Und aus Zeitmanagementgründen sagte er, jetzt die Ziegelsteine einzeln zu nehmen, zu laufen, nee, ist zu mühsam. Wir bauen einen Flaschenzug. Er nimmt ein Seil, befestigt es, ging oben aufs Dach, nahm eine Tonne, schmiss die Ziegelsteine dort rein und schwenkte die Tonne mit den Ziegelsteinen über die Dachkante. Die Sicherung war gut, es hat gehalten, er ging nach unten und löste das Seil. Das Problem war, seine 65 Kilo gegen die 250 Kilo da oben, da half der Flaschenzug nichts. Es ging rasant nach oben, zwischendrin im zweiten, dritten Stock gab es eine Begegnung zwischen seinem Kopf und dieser Tonne. Es ging nicht gut aus für ihn. Aber die Fahrt ging weiter. Oben war dieser Flaschenzug. Seine Hand, die tat danach ziemlich weh. Die Geschichte hört noch nicht auf. Unten kam nämlich dieses Fass auf dem Boden auf. Der Boden sprang raus und auf einmal wiegt diese Tonne nicht mehr 250 Kilo, sondern nur noch 20. Zur Erinnerung, er wiegt 65, er ist da oben. Er ist der Schwerere, es geht nach unten. Die Tonne begegnet ihm ein zweites Mal, diesmal tut der Fuß weh. Und von dem Aufprall und den Rückenschmerzen ganz zu schweigen. Er schreibt der Versicherung, was die letzte Frage ihres Formulars betrifft, was würden sie tun, wenn sie noch einmal in einer solchen Situation wäre? Ich darf Ihnen versichern, es war das letzte Mal, dass ich versuche, eine solche Arbeit alleine zu tun. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Es ist so wichtig, so kostbar, gemeinsam unterwegs sein zu dürfen, nach Unterstützung zu fragen, einander zu helfen. In einem 700-seitigen Buch über Basketball beginnt ein Kapitel über das Geheimnis des Basketballs zu sprechen. Was ist das Geheimnis des Basketballs? Und die Antwort, die dieses Buch gab, ist, das Geheimnis des Basketballs ist, dass es nicht um Basketball geht, sondern eigentlich geht es um das Team. Und wenn du Basketball spielen willst, um am meisten Körbe zu schmeißen, um am meisten Punkte zu holen, dann kann das auf Kosten des Teams gehen. Wenn dir aber deine persönliche Statistik egal ist und du bereit bist, dafür zu tun, dass die Mannschaft am Ende gewinnt, dann hast du das Geheimnis des Basketballs verstanden. Es geht nicht um Basketball, sondern es geht um das Team. Und ich möchte ganz persönlich die Frage an dich stellen. Möchtest du ein Held sein? Oder bist du bereit, ein Heldenmacher zu sein? Möchtest du, dass die Ergebnisse deines Lebens, deine Früchte an deinem Baum hängen? Oder ist es auch okay, wenn die Früchte deines Dienstes an den Bäumen anderer hängen? Bist du bereit, eine Bühne zu schaffen, dass andere diese Bühne einnehmen kann? Oder bist du es, der immer im Vordergrund stehen muss? Willst du ein Held sein oder ein Heldenmacher? Ich habe eine Beobachtung gemacht, obwohl ich nicht oft Kochsendungen anschaue. Wenn es da mal vorkommt, dann ist es ja meistens so, dass der Chefkoch irgendjemandem was beibringen will. Und er zeigt, welche Zutaten, was er damit macht und so weiter. Und dann kommt ein Moment, da passiert was Cooles. Weil da kommt dieser Moment, der den Unterschied macht zwischen einem guten Gericht und einem besonderen Gericht. Und auf einmal macht der Chefkoch, der zuvor alles gezeigt hat, beugt sich über die Schüssel und macht irgendwas im Geheimen. Habt ihr schon mal gemerkt? Weil auf einmal, wenn die anderen wüssten, was er jetzt macht in dem Moment, dann könnten sie das Gleiche machen wie er. Und das will er verhindern. Bist du bereit, dich in das Leben anderer zu investieren? Bist du bereit, dass sie es eventuell sogar besser können wie du danach? Oder schreckst du bis zu einem gewissen Level, ist das okay, aber dann auf keinen Fall. Weil am Schluss braucht man mich ja gar nicht mehr. Dann fühle ich mich nicht mehr so wertvoll. Bist du bereit, dass eventuell dein Mitarbeiter, eventuell dein Azubi, eventuell dein eigenes Kind es besser machen kann wie du? Und ich glaube, dass Leiter, die dazu bereit sind, die merken auf einmal, dass die Reichweite des Traumes, was Gott ihnen gegeben hat, größer wird. Weil auch diese Leute dann wieder andere anleiten, so das Beste aus sich herauszuholen. Der Heldenmacher denkt nicht, dass es von seiner Leistung abhängt, sondern er schaut auf das Team. Er guckt, dass die Leute am richtigen Platz sind, um ihre Gaben einzubringen. Er bittet nicht darum, dass er gesegnet wird, sondern er bittet, dass das Team gesegnet wird. Er weiß, dass man gemeinsam unterwegs ist. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir: Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr von mir berichten. Dreimal wird dieses Wort ihr betont. Dreimal wird betont, es geht nicht um dich. Dreimal wird betont, du bist nicht alleine, sondern ihr. Wie genial ist es zu sehen, was Gott durch Menschen tun kann. Und da ein Teil davon sein zu dürfen, ist so schön. Der Geist Gottes wohnt in euch. Und wenn der Geist Gottes in euch wohnt, dann wohnt gleichzeitig die Kraft in euch, die eine ganze Stadt auf den Kopf stellen kann. Und jetzt zu sagen, ich muss der Beste sein, würde Gott limitieren. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, wovon uns die Evangelien berichten, dann lesen wir 46 Mal ganz deutlich, dass sich Jesus mit wenigen Jüngern beschäftigte, mit ihnen unterwegs war. Im Vergleich dazu lesen wir nur 17 Mal explizit, dass er mit einer großen Volksmenge unterwegs war. Jesus investierte also fast im Verhältnis 3:1 mehr in kleinere Gruppen als in großen Massen. Nicht das, was er nur von der Bühne predigte, sondern auch das, was in das Leben Einzelner hineinsprach, war entscheidend. Und ich möchte dich einladen, tu deinen Teil dazu beitragen. Investier dich in Menschen und bring das Beste aus ihnen hervor. Nicht, weil sie selbst dann der Beste sein müssen, sondern weil es genial ist, dass wir uns ergänzen dürfen und es genial ist, sein Bestes zu geben. Ich möchte euch einladen zu einem kleinen Versuch. Wer sein Handy dabei hat, der darf es jetzt gleich auspacken und während des Gottesdienstes gebrauchen. Weil ein Teil aus anderen das Beste rauszuholen beginnt mit dem, ich sehe in dir. Und ich möchte dich einladen, bete kurz und denk an eine Person, wo du sagst, hey, hier sehe ich, dass Gott eine Begabung hineingelegt hat und das spreche ich dieser Person zu. Weil so oft legt das dann etwas frei, setzt es eine Kraft frei, eine Energie frei, selbst mehr daran zu glauben. Wenn jemand anders sagt, hey, das sehe ich in dir. Und ich möchte, dass Gott dorthin kommt mit dem, was er in deinem Leben bereits hat. Ich möchte euch einladen, wenn jetzt das Lobpreisteam dieses Lied singt, euer Handy rauszunehmen und festzumachen und jemandem zu schreiben, hey, ich sehe in dir. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du selbst das Beste für uns gegeben hast. Dass du deinen Sohn geopfert hast, dass wir frei sein dürfen, dass unser Wert nicht von unserer Leistung abhängt. Und himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns von allen Perfektionismus befreit hast, dass wir nicht mehr überall der Beste sein müssen, aber doch, dass wir unser Bestes geben dürfen. Und dass wir es gemeinsam tun dürfen, dass wir den anderen mit all seiner Stärken und Kraft auch mit ins Boot nehmen dürfen. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass hier jetzt während dem nächsten Lied wirklich heilige Momente geschehen, dass wir einander Mut machen, dass wir uns zusprechen, was wir in dem anderen entdecken von dem, was du hineingelegt hast. Und Vater, ich will dich bitten, dass du Freisetzung schenkst, dass ja da Mauern durchbrochen wurden, dass Blockaden, wo vielleicht Einzelne ihre Gaben zurückgehalten haben, dass das niederfällt zu deiner Ehre, Jesus. Amen.